kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Kongressbesucherinnen und Besucher auf dem Private Banking Kongress in Hamburg. Wir sind wieder bei einem weiteren Kongressgespräch. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Andreas Dimopoulos von Signal Iduna Asset Management. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Auch für Sie ist es erstes Erlebnis, einen Podcast zu führen. Aber ich freue mich sehr drauf. Wir haben im Vorfeld so ein paar spannende Themen eingekreist, die wir diskutieren wollen. Und da freue ich mich sehr drauf. Auch ein paar Themen, die ich in meiner Family Office Welt immer so ein bisschen kontrovers diskutiere, wie das Thema Nachhanganleihen. Vielleicht fangen wir mal an mit der Signal Iduna Gruppe und ihrem Asset Management. Vielleicht sagen Sie uns ein paar Zahlen und auch, wie Ihre Aufgabe zu beschreiben ist.
Ja, sehr gern. Also vielleicht grundsätzlich kann man sagen, wir haben so knapp 46 Milliarden Assets under Management, weil das natürlich jetzt nicht rein Fixed Income ist, sondern wir haben natürlich auch Infrastructure, wir haben Aktien, wir haben ALM, wir haben Renten, Dachfonds. Also da ist eine ganze Private Equity, da ist eine ganze Menge, was zusammenkommt. Und in der Summe 46 Milliarden. Was ist meine Aufgabe in dem Bereich? Also ich verantworte den Bereich Fonds- und Portfolio-Management Renten. Das heißt, ich bin verantwortlich für das Management von Spezialfonds und Publikumsfonds. Und wir beschäftigen uns also hauptsächlich mit den liquideren Assets. Wir haben noch ein anderes Team auf der Zinsseite. Das sind die Kollegen von der ALM-Seite. Die haben natürlich dann dementsprechend den Fokus eher auf Buy and Hold. Wir sind eher mal taktischer geprägt und versuchen auch Investment-Opportunitäten ja, einfach zu suchen, zu finden und auch umzusetzen.
Haben Sie in Ihrer Rolle und auch mit der Mandantschaft Ihres Asset-Management-Hauses den Eindruck, dass die Anleihen jetzt tatsächlich wiederentdeckt wurden oder waren sozusagen Ihre Stammkunden? Ich nehme an, klassische Pensionsfonds, Versicherungen, alle, die sowieso im Anleihenbereich investiert waren oder investiert sein mussten, die ganze Zeit bei Ihnen. Und Sie spüren jetzt gar keine neue Beliebtheit Ihrer Anlageklasse, die ja jetzt durch Inflationsüberraschungen und Zinsanstiege und höhere Renditen quasi wieder in den Raum getreten sind.
Ja und nein. Zum einen muss ich sagen, oder vielleicht nochmal, das hätte ich noch ergänzen sollen, also wir fokussieren uns hauptsächlich, wir sind quasi als SIAM, also als Signal Iduna Asset Management, quasi der Finanzmanager oder Asset Manager des Konzerns für die Signal Iduna. Und das Geschäftsmodell ist auch aktuell so ausgerichtet, dass wir hauptsächlich oder mehrheitlich uns um die Signal Iduna kümmern, also weniger um Fremdmandate. Und da kann man natürlich schon sagen, das wissen wir alle, wir kommen aus einer Phase des strukturellen Niedrigzinsumfeldes, das wissen wir alle noch. Ich denke mal, das ist kein Geheimnis, 2022 war für alle in dem Bereich sehr schmerzhaft und für uns natürlich auch. Aber was man schon sehen kann, die Trends, die sich daraus ableiten lassen, wir hatten im Rahmen des strukturellen Niedrigzinsumfelds natürlich viele Investmentideen, wo es darum ging, okay, wie kann man denn überhaupt noch Renditen realisieren, die auch noch auskömmlich sind? Und dementsprechend hat man sich auch dem einen oder anderen Thema gewidmet, was man vielleicht im Normalfall, wenn eben in Anführungsstrichen Staatsanleihen, Covered Bonds, vernünftige Renditen mit sich bringen würden, vielleicht sich nicht so intensiv angeschaut hätte. Also de facto, was heißt das? Wir sind mehr oder weniger jetzt seit Mitte 2022 dabei, einige Trends umzudrehen. Was heißt das klassisch? Es fließt unheimlich viel Geld mittlerweile bei uns in die klassische Direktanlage, also auch bei den Kollegen rein, weil man natürlich jetzt wieder auch eine Staatsanleihe oder einen Covered Bond kaufen kann zu Renditen, die über 10, 12 Jahre nicht möglich gewesen sind. Und dadurch befüllen wir natürlich auch strategische Quoten, weil wir das aus der Liability heraus auch benötigen. Ja, das heißt, etwas weniger Kreditrisiken, bisschen mehr in die bonitätsmäßigen Segmente. Und das konnte man insbesondere Ende 2022, auch im Jahr 2023 hervorragend bespielen. Und das haben wir so auch umgesetzt.
Wir haben ja noch die Ehre, gleich über die Wetterlage und Ihre Einschätzung zur Wetterlage zu sprechen. Aber vielleicht nur kurze letzte Frage zu Ihrem Haus. Wenn jemand von außen bei Ihnen anklopfen möchte und fragt, ob Sie sein Vermögen managen können, über einen Spezialfonds oder über ein anderes Mandat, wie groß müsste er sein? Was ist so die Eingangsbarriere?
Ja, also muss da nochmal drauf zurückkommen. Bis jetzt haben wir so diesen Business Case noch nicht, auch okay, so noch nicht identifiziert. Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich nicht opportun zu sagen, ja, dann bringen Sie bitte 50 Millionen mit und dann machen wir ein Spezialfondsmandat. Nichtsdestotrotz, die Strategien sind ja auch im Fluss. Und wir haben gerade ein riesiges Projekt, nennt sich Mehr Finanz, noch im Konzern. Und da wird es bestimmt noch die eine oder andere Idee geben, wie wir uns vielleicht auch breiter aufstellen. Ich möchte das auch nicht ausschließen. Das kann durchaus sein, dass das zukünftig mal ein Ertragsfeld werden kann. Was man dann aber natürlich bedenken muss, sind wir dann regulatorisch auch richtig aufgestellt. Und deswegen, bitte sehen Sie es mir nach, da kann ich keine konkreten Angaben, das müsste man dann evaluieren. Stand jetzt, aktuell ist es kein Business Case.
Okay, aber wenn Sie jetzt durch diesen Podcast auch ein bisschen Einblick in Ihren Maschinenraum, in Ihre Entscheidungen geben, kann das ja durchaus passieren.
Definitiv, ja. Also, ich hoffe, die Geschäftsführung hört zu. Also.
Vielleicht lassen Sie uns wirklich bei der Großwetterlage anfangen für Anleihen. Und vielleicht auch mit Blick auf die Märkte mit dieser Asset-Liability-Komponente. Spielt die bei Ihrem Management eine Rolle, dass Sie sozusagen in Inflationsphasen Portfolios managen, die eine gewisse Asset-Liability-Struktur haben, also Zahlungsverpflichtungen, die in die Zukunft liegen, und die schwere Aufgabe, diese künftigen Zahlungsströme sicherzustellen, durch die Inflation sogar erleichtert bekommen haben, was ja zuerst mal logisch völlig absurd klingt, aber mathematisch eigentlich relativ einfach ist. Ist das Ihr Thema? Wenn nicht, gehen wir gleich weiter. Aber wenn ja, würde ich es mal ganz kurz diskutieren wollen.
Ist jetzt nicht speziell mein Thema, weil das geht dann mehr oder weniger in die, liegt mehr oder weniger auch bei den Kollegen, die die Direktanlage machen, weil dort natürlich auch die größeren Volumen noch gemanagt werden mit dem klassischen Buy-and-Hold-Ansatz, wo man natürlich insbesondere Cashflow-Matching auch berücksichtigen muss. Das habe ich in meinem Bereich mit den Spezial- und Publikumsfonds, ist das nicht die oberste Priorität, sondern wir sind wirklich dafür da, Alpha zu generieren und dementsprechend auch opportunistisch uns am Markt zu bewegen.
Okay, sehr gut. Dann sprechen wir über Alpha. Und wir sprechen in einer Zeit, in der es wirklich so ein paar interessante Charakteristika gibt. Der Anleihenmarkt hat relativ lang gebraucht, um wie der Aktienmarkt auch zu feiern, dass man mit sinkenden Zinsen rechnen darf. Das ist so meine Beobachtung als Laie. Wir haben das an den Kursbewegungen gesehen. Gleichzeitig sind die Spreads, Sie haben das schon gesagt, die Risikoaufschläge für etwas riskantere Kreditrisiken relativ niedrig. Die sinken und sinken und sinken. Und man wartet immer so ein bisschen, was ist denn der Auslöser dafür, dass sie wieder steigen? Vielleicht Konjunkturrisiken, die dann stärker in den USA oder woanders diskutiert werden. Und gleichzeitig, und auch das ist ein spannendes Thema, reden wir im strahlenden Sonnenschein der Bankenwelt. Das heißt, momentan sieht niemand, dass Bankbilanzen, Bankrisiken in irgendeiner Weise böse zuschlagen könnten, obwohl wir eigentlich damit gerechnet haben, dass die steigenden Zinsen viele Kredite, gerade im Immobilienbereich, unter Stress gesetzt haben. Es sieht aber alles ganz harmlos aus. Also am Himmel sind kaum Wolken zu sehen. Die Kreditaufschläge oder die Kreditrisikoaufschläge für Bankschuldverschreibungen, die Kreditausfallversicherung für Bankverschreibungen sind niedrig. Wenn ich in meine verschiedenen Portfolios schaue, die ich überwache, sehe ich auch hohe, hohe Anteile an Financials. Also eigentlich ist doch alles ganz prima.
Wenn man so ins Portfolio schaut, dann mag das so erscheinen. Auf den zweiten Blick muss man natürlich schon im Hinterkopf behalten. Ich fange mal ganz groß an. Wir haben natürlich immer im Hintergrund ein paar Risiken, die permanent wabern. Wir haben eine geopolitische Herausforderung, auch wenn die vom Markt derzeit negiert wird. Wir haben jetzt ganz aktuell, das haben wir ja gerade wieder gesehen, Israel, diese Anschläge auf die Pager,
ja,
was durchaus auch nochmal eine größere Reaktion der Hisbollah initiieren könnte. Das weiß man alles nicht. Wir haben die Ukraine, also ich sag mal, ein Aspekt ist Geopolitik, auch wenn die derzeit negiert wird. Das wabert aber im Hintergrund. Darüber hinaus, haben Sie recht, vielleicht fangen wir mit der Makrolage an. Natürlich ist es so, dass wir gegenwärtig das Szenario haben, zumindest auch unsere Einschätzung, und da teilen wir weitestgehend auch die Einschätzung des Marktes. Wir sehen in Amerika ganz klar als dominierenden Faktor ein Wachstum, was sich abschwächt. Gleichwohl erwarten wir keine Rezession. Das ist nicht unser Hauptszenario, sondern wir erwarten, dass sich das Wachstum etwas weiter abschwächt, dann aber auch wieder stabilisiert. So, von daher, aus der Richtung sind dann unserer Meinung nach die Risikoaufschläge, die Spreads, die Sie richtigerweise genannt haben, relativ gut abgesichert aus unserer Sicht. Und für die Eurozone, ja, da erwarten wir halt ein blutleeres Wachstum, wenn man das so sagen kann. Wir wissen das selbst, in Deutschland sind wir jetzt nicht gerade der Vorreiter, sondern bei uns sind einige Herausforderungen und wir sind eher am Ende der Kette, während es in Südeuropa gar nicht mal so verkehrt läuft. Also auch dort ist unser Szenario schwaches oder schwächeres Wachstum, aber auch beileibe keine Rezession. Wenn ich das jetzt mal als Makropunkt festsetze und darauf aufbaue und dementsprechend mit Prognosen um die Ecke kommen, die wir natürlich auch erstellen, sind wir für die Rentenmärkte einigermaßen konstruktiv, wobei ich auch sagen muss, wir haben natürlich jetzt in den letzten Wochen...
Das müssen Sie übersetzen. Was heißt das auf Deutsch, wenn Sie für die Rentenmärkte konstruktiv sind?
Ja, das heißt, wir sind nicht ängstlich. Also wir haben jetzt nicht die Erwartung, dass die Rentenmärkte, dass die Renditen demnächst wieder um 50 oder 100 Basispunkte ansteigen. Das wäre nicht unser Szenario. Sondern, das klingt jetzt zwar etwas blöd, aber wir erwarten eher eine volatile Seitwärtsbewegung in die nächsten Wochen und Monate herein. Wir haben einen weiteren Unsicherheitsfaktor, den möchte ich trotzdem benennen, auch wenn einige denken, das Rennen ist schon gelaufen. Wir haben eine US-Wahl, die vor der Tür steht. Ja. Das Rennen ist meiner Meinung nach beileibe noch überhaupt nicht gelaufen. Das ist eine ganz enge Kiste. Und selbst wenn es zu einem Präsidenten oder Präsidentin käme, kann es durchaus sein, und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Ergebnis so knapp ist, dass die eine oder andere Partei wahrscheinlich das Verfassungsgericht anrufen würde oder dass es zu Protesten kommt oder. Ich erwarte keine Erstürmung des Weißen Hauses, das erwarte ich nicht, aber ich erwarte gegebenenfalls eine gewisse Blockade, die auch zu zusätzlicher Volatilität führen kann. Das in Summe, und es gibt noch mehr Aspekte, führt natürlich dazu, dass wir im Hintergrund einige Themen haben, die mehr oder weniger sehr schnell schlagend werden können und zu Volatilität führen. Stand jetzt gebe ich ihm recht, sind wir in so einer Art Wohlfühl-Risk-On-Szenario, weil auch die Marktteilnehmer jetzt von ihrer etwas vorsichtigeren Haltung weg sind und für die Fed heute Abend durchaus 50 Basispunkte einpreisen und dann auch bis Jahresende 2025 250 Basispunkte Zinssenkung sehen. Muss ich ehrlich zu sagen, ist nicht unsere Meinung. Also wir sind da deutlich verhaltener. Nichtsdestotrotz werden es heute Abend 25 oder 50 Basispunkte. Ich glaube, davon hängt jetzt auch die gesamte Gemengelage nicht ab. Das ist letztendlich egal. Wichtig ist, wie kommuniziert die Fed. Und das ist das Entscheidende und darauf schauen wir. Und ich glaube schon, und das hat man ja auch gesehen, natürlich sind die Inflationsraten rückläufig. Wir sehen aber auch, die Core Rates, die sind sticky. Und da wird die Fed sicherlich genauso hingucken wie die EZB. Es gibt Potenzial. Die Fed-Funds sind sehr restriktiv mit 5¼ zu 5,5. Das ist deutlich restriktiv. Dementsprechend gibt es Potenzial sowohl für 25 als auch für 50 Basispunkte. Vor ein paar Wochen habe ich noch geglaubt, wenn die Fed mit 50 Basispunkten in die Ecke kommt, dann würde das tendenziell so eine leichte Verwerfung initiieren nach dem Motto, oho, die Fed sieht irgendwas, was wir nicht sehen. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Gleichwohl glaube ich heute Abend trotzdem nur an 25 Basispunkte und dann an einen permanenten Pfad, der sich dann über die nächsten Monate weiter durchzieht. Außer im November, wenn die Wahl ansteht, ich glaube, da wird die Fed einmal pausieren.
Zwei Fragen dazu und vielen, vielen Dank schon mal für diesen Wetterbericht. Wenn es geopolitische Schocks gibt, wissen wir grob, wie der Aktienmarkt reagiert. Ja, es gibt bestimmte Unternehmen, die leiden besondererweise drunter, andere steigen, der Ölpreis steigt, so das Übliche. Man kann da leider aufgrund der vielen Vorkommnisse schon bestimmte Muster ablesen. Wie ist es im Anleihenmarkt? Ist es so, dass man aus Kreditrisiken rausgeht und sich dann in Staatsanleihen flüchtet? Oder ist das zu einfach gesagt? Was passiert bei geopolitischen Schocks im Anleihenmarkt?
Also tendenziell sieht man das ja schon. Man kann das vielleicht nicht pauschalisieren, aber was wir sehen ist, wenn wir in die Risk-Off-Phase kommen, also sprich das Volatilität im Markt und die Leute haben auf gut Deutsch gesagt Angst, dann sehen wir schon einen gewissen Trend hin zu Investments in US Treasuries. Trotz der, Klammer auf, gigantischen Verschuldung, Klammer zu. Das spielt aber in dem Moment keine Rolle. Wir sehen auch einen Trend dazu, dass Bundesanleihen gekauft wird. Und wir sehen es halt teilweise auch an den FX-Kursen. Teilweise so kleine Währungen wie Schweizer Franken profitieren, mit Abstrichen auch der Yen. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Das sind klassischerweise die ersten Bewegungen, die wir sehen. Und ja, Sie haben recht, die Spreads, wir haben das einmal jetzt letztens im August ja gesehen, es war nicht groß, wo die Aktienmärkte mal kurzfristig durchgeschnauft haben, sich dann wieder sehr schnell erholt haben. Da haben wir sofort gesehen, dass die Spreads auch anfangen zu atmen. Ja, das war keine riesige Bewegung, aber Sie können natürlich versuchen, über Kreditausfallversicherungen sich dort über einen Index gegebenenfalls abzusichern. Werden Sie das ganze Risiko damit abfedern können? Nein, natürlich nicht. Sie können es ein bisschen kompensieren. Und Sie müssen halt auch wissen, Kreditausfallversicherungen sind schön und gut, aber im derzeitigen Umfeld kostet das halt auch Carry. Das heißt, wenn nichts passiert, kostet Sie das Geld. Und Sie müssen sich sehr genau überlegen, ob Sie bereit sind, permanente Absicherung zu fahren. Das ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll, zumal, zumindest jetzt aus unserer Sicht gesprochen, wir ja auch nicht die Erwartung haben, dass sich das Wirtschaftswachstum in eine Rezession mündet. Von daher machen wir das opportunistisch. Aber derzeit sehen wir da keine Veranlassung zu. Trotz der ganzen Unsicherheiten, die wir am Markt haben, der Markt fädelt das ganz gut weg. Wir gehen davon aus, dass wir auch in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht immer mal wieder ein bisschen wohler sehen, aber im Großen und Ganzen relativ gut durch die Gemengelage kommen werden.
Zwei weitere Fragen zu Ihrem Wetterbericht. Die Präsidentschaftswahl thematisiert nicht die Verschuldung der USA. Jedenfalls habe ich es nicht mitbekommen. Und ich glaube, beide Kandidaten tun sich damit auch keinen Gefallen. Ich habe von einem Vermögensverwalter, von Markus Steinbeiß, von Steinbeiß Hecker gelernt, der immer wieder diesen Satz bringt, von 1775 bis 2007 haben sich die Amerikaner auf knapp 9,2 Billionen Dollar verschuldet und haben in den folgenden 16 Jahren diesen Schuldenberg ver-3,5-facht. Also das ging sehr schnell. Und die Budgetdefizite, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, waren ja auch extrem hoch. Wenn jetzt der sichere Hafen im Bereich der US-Staatsanleihen noch liegt und in Ihrem Beritt sozusagen dieses Werkzeug noch funktioniert, wann werden Sie denn skeptisch, dass das noch so funktioniert? Auch im Kontext einer Dedollarisierung des globalen Südens und sozusagen einer Unabhängigmachung von der Vormachtstellung, von der wirtschaftlichen Vormachtstellung der USA und der Nutzung dieser Währung, um Rohstofftransaktionen zu zahlen?
Also kritisch wäre ich dann, beziehungsweise nochmal einen Aspekt zu dem Wahlkampf, da haben Sie natürlich recht, Verschuldung spielt derzeit keine Rolle, zumindest nicht für den amerikanischen Wähler. Da spielen zwei Punkte eine Rolle, das ist zum einen die Migration oder Einwanderung und die Inflation, die aber rückläufig ist, aber der Amerikaner guckt in sein Portemonnaie und sagt, okay, habe ich mehr in der Tasche, ja oder nein, was kostet mich das tanken? Das ist jetzt ja rückläufig, zumal, also das läuft jetzt so ein bisschen für die Demokraten, würde ich sagen. Das ist richtig, Verschuldung ist derzeit für die breite Masse, glaube ich, kein Thema. Wann werde ich kritisch? Kritisch werde ich dann, wenn die Unabhängigkeit der Zentralbank in Frage stellt. Und da muss man natürlich schon mal fragen, wir kennen ja auch die eine oder andere Äußerung von Donald Trump oder vielleicht auch von den Konservativen. Ich glaube auch nach wie vor, die echten Republikaner, ich glaube nicht, dass sie am Ende es darauf anlegen werden, wirklich nachhaltig an der Unabhängigkeit der Zentralbank zu rütteln. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil man einen riesen Asset, wenn man so will, aus der Hand geben würde, weil das sorgt ja wirklich dafür, dass internationale Kapitalströme genau darauf setzen, dass die Zentralbank unabhängig ist und dass eine gigantische Liquidität in diesem Markt vorhanden ist. Warum sollte man das herschenken? Also ich fällt mir schwer, das vorzustellen. Und deswegen glaube ich, solange das nicht eintritt, wird der Aspekt so bleiben, dass Leute, sofern sie Angst haben, ihre Gelder dorthin allokieren.
Dann schließt sich noch ein anderer Aspekt an, der gut dazu passt. Nämlich, wir haben letztes Jahr gesehen, wie es aussieht, wenn die Chinesen mal als weiche geopolitische Waffe amerikanische Anleihen auf den Markt werfen und die Zinsen dann plötzlich ansteigen und die ganze Welt erst später merkt, was passiert ist, aber erstmal sieht, dass die amerikanischen Staatsanleihen 5%, mit 5% rentieren und das auf Dauer natürlich zu teuer ist für die USA. Wie lässt sich denn sozusagen der Schutz des US-Dollars auf der einen Seite managen im Anleihenhandel und andererseits die Tatsache, dass die amerikanische Notenbank irgendwann, genau wie die europäische auch, ich würde sagen, die europäische könnte sogar früher anfangen, wieder anfangen, Schulden zu kaufen. Das heißt, wenn man sich im Prinzip gegen den globalen Süden aufstemmen möchte und die eigene Wirtschaft stabilisieren möchte und Zinsen steigen und wir in Europa haben natürlich etwas als hätte höheres Inflationsrisiko, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwas tun, um Schulden für die Staaten finanzierbar zu behalten bei steigenden Inflationsraten oder bei wieder steigenden Zinsen. Ich meine, wir reden in einem Umfeld, wie gesagt, schöner strahlender Sonnenschein, Zinsen sinken, wir warten auf Zinssenkungen, aber wir müssen ja nach vorne gucken. Dann müssen die Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks doch irgendwann wieder anfangen, Schulden zu kaufen. Also wir gehen wieder in die QE-Phase. Auch Ihre These?
Also da muss man zumindest drüber nachdenken, das würde ich nicht komplett negieren. Das ist aber nichts, was die Märkte, glaube ich, jetzt kurzfristig spielen. Nichtsdestotrotz, Sie haben recht, man muss da hinschauen. Aber wir wissen auch, Schulden bekommt man über verschiedene Maßnahmen weg. Das eine wäre natürlich über Inflation. Natürlich brauchen wir dann keine Inflationsraten, die höchstgradig zweistellig sind, weil das fällt dann doch ein bisschen auf und ist auch für die Masse der Leute nicht tragbar. Aber eine gewisse Reflationierung würde ich gar nicht in Abrede stellen. Wir haben ja auch bei der EZB mal gesehen, wenn ich darauf eingehen darf, wir waren jahrelang unter der 2%. Konnten uns das gar nicht erklären, weil wir alle nicht verstanden hatten, dass die Inflation bei den Assetpreisen Einkehr gehalten hat und gar nicht bei den Produkten, die wir sonst so uns angeguckt haben. Aber irgendwann hat die EZB mal angefangen, von einem symmetrischen Inflationsziel zu sprechen. Sprich, wir waren jahrelang unter 2. Das würde ja bedingen, dass man sich durchaus mal vorstellen kann, dass man eine gewisse Zeit auch mal Phasen über 2% tolerieren könnte. Und ich wäre auch nicht erstaunt, wenn man, ist jetzt bestimmt nichts für die nächsten Monate, aber wenn man irgendwann mal im EZB-Tower zu der Erkenntnis kommt, wir haben ja auch ein paar südeuropäische Tauben als Mitglieder dabei, wenn man sich grundsätzlich mal darauf verständigt zu sagen, naja, vielleicht ist 2% nicht mehr angemessen, vielleicht könnten wir es ja auch mal ein bisschen anheben. Also ist nichts für die nächsten Monate, aber perspektivisch halte ich das für nicht ausgeschlossen.
Und rhetorisch sind wir darauf vorbereitet worden, dass das so kommt, ne? Ja. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also wir können im Prinzip ja nicht sozusagen die Muster aus alten Zeiten nach vorne projizieren. Ich glaube, das wird wesentlich volatiler. Und da sind wir bei dem Ansatz aktives Management und bei taktischen Aspekten. In so einem Umfeld, in dem viele Risiken momentan mal ausgeblendet sind und vielleicht auch in der langfristigen Perspektive für viele Leute momentan gar keine Rolle spielen. Wobei ich da immer vorsichtig wäre, das haben wir ja gerade diskutiert, welche Themen da auftauchen könnten. Was kann man denn in diesem Umfeld taktisch aktuell machen? Ich nenne nur mal einen Aspekt aus meiner Beobachtungsnische. Wenn man ein Portfolio hat, in dem die Duration aktiv gespielt werden darf, dann hat man jetzt, glaube ich, sozusagen, vorsichtig gesagt, nicht mehr viel Zeit, um die Duration noch lang zu machen oder man hat den Zug verpasst.
Ja, vielleicht zwei Aspekte dazu. Zum einen muss ich zugeben, Duration ist für uns natürlich durchaus ein Treiber, den wir aktiv nutzen können. Ich muss aber auch gleich eingestehen, den haben wir die letzten ein, zwei Jahre auch nicht wirklich aktiv genutzt. Mhm. Und das war im Nachhinein auch ganz gut so, weil mehr oder weniger, ja, wir hatten schon Schwankungen auf der Renditeseite, die 10-jährigen Bunds. Ich meine, wir kommen von 3%, jetzt sind wir knapp oberhalb der 2%. Wir haben die Treasuries gehabt bei 5, sind jetzt irgendwo bei 3,60. Also da ist ja richtig Musik drin. Muss aber ehrlich gestehen, diese extremen Schwankungen hatten wir so auch nicht gesehen und sind eigentlich mit einer halbwegs neutralen Duration immer relativ gut gefahren. Muss man natürlich auch den Aspekt berücksichtigen, also wir aus unserer Sicht, ich war auch gar nicht incentiviert, explizit Durationswetten einzugehen, weil das vergisst man jetzt schon halbwegs wieder. Wir haben unheimlich interessante Zinsstruktur gehabt in den letzten ein, zwei Jahren aufgrund der Inversität. Das heißt, ich habe ja natürlich für die kurze Laufzeit sehr attraktive Renditen vereinnahmen können. Und wenn eben das Bild, das Szenario, was wir hatten, war, dass wir gesagt haben, die Zinsen werden nicht nachhaltig ganz stark sinken, dann war man auch gar nicht motiviert zu sagen, wir müssen uns dort positionieren. Wir sind also sehr gut gefahren mit Investments im kurzfristigen Laufzeitbereich.
Aber das ist interessant, was Sie sagen, weil das haben wir auch mal diskutiert und haben dann sozusagen antizipiert, dass wir dann, wenn wir jetzt die kurzen Laufzeiten halten, nach vorne raus irgendwann verhungern und sozusagen uns neu mit dem Auslaufen unserer kürzeren Anleihen neu investieren in einer Phase, in der die Zinsen deutlich, deutlich niedriger sind. Und dann stehen wir da und haben vergessen, uns das langfristig hohe Niveau von 4% mit in die Zukunft zu nehmen.
Ja,
so, also, so weit zur Theorie.
Ja. Also wir haben, also um das vielleicht nochmal abzurunden, natürlich haben wir auch lange Anleihen gekauft. Also ich sage ja, wir haben jetzt vielleicht bestimmt nicht getroffen, die Bunds bei 3% zu matchen, aber auf dem Weg dahin, das war für uns ja interessant, weil das war jahrelang überhaupt nicht nötig oder nicht möglich. Und da waren wir natürlich schon dankbar. Trotzdem haben wir jetzt nicht, also ich sag mal, wenn wir von Duration sprechen, wir haben natürlich unterschiedliche Mandate. Aber ich nehme jetzt mal einen klassischen europäischen Rentenfonds, das ist ein Publikumsfonds, der Hansa Renta. Da sind wir jetzt eigentlich durchweg mit einer Duration von 4,5 Jahren gefahren. Das war okay. Ja, natürlich, wenn wir jetzt den Trend gesehen hätten von 3% Bunds zu Richtung 2,16, dann wäre eine höhere Duration natürlich super gewesen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben natürlich auch sehr von Spread-Einengung profitiert und dem laufenden Carry, den wir da hatten. Und wir haben es eben nicht, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht unsere Erwartungshaltung, dass Bunds nachhaltig die 2%-Marke dauerhaft unterhandeln. Vielleicht sehen wir mal einen Schwenk Richtung 1,90, das möchte ich gar nicht ausschließen. Gehen wir dahin zurück, wo wir mal herkommen, bei bestem Willen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also da, gut, ich konnte mir damals auch negativen Zinsen nicht vorstellen, das sage ich als Disclaimer gleich dazu, aber mir fehlt derzeit da wirklich die Vorstellungskraft, dass das nochmal ein Thema ist, also zumindest auf nächste Sicht eher nicht. Und von daher fühlen wir uns derzeit mit der Duration auch ganz wohl.
In welcher Bandbreite bei der Duration sind Sie da unterwegs?
Von bis, wir haben ja unterschiedliche Mandate. Mhm. Wir haben natürlich Geldmarktfonds, auch da sind wir natürlich sehr kurzfristig unterwegs. Wir haben aber auch jetzt für die Signal Iduna beispielsweise, haben wir natürlich auch Kreditmandate oder auch Core-Mandate. Da kann die Duration auch schon mal 6, 7, 8 Jahre dauern. Wir haben auch internationale Mandate, da ist die Benchmark. Wir gucken ja schon ein bisschen auf die Benchmark, wie die ausgestattet ist. Wie gesagt, wir tracken das nicht 1:1, aber da haben sie auch mal Duration von über 7 Jahren, 8 Jahre. Und das sind wir taktisch auch mal, aber wir versuchen das dann auch wieder dementsprechend zu begradigen. Also wir fahren nicht dauerhaft mit der Benchmark-Duration, weil wir nicht glauben, dass das sinnvoll ist.
Okay, dann können wir sozusagen auf das nächste Portfolio-Stellschräubchen zu sprechen können, das Kreditrisiko. Und das ist sozusagen Ihre Spezialität. Und da haben wir im Vorfeld auch schon über das Thema Nachranganleihen gesprochen. Nehmen Sie uns einfach mal mit in Ihren Maschinenraum. Wenn Sie jetzt diese Situation, die Wetterlage von aktuell nehmen. Noch sind die Kreditaufschläge relativ moderat bei schlechteren Bonitäten. Wie kann man da agieren? Was haben Sie taktisch aktuell auf dem Plan? Wie sind Sie aufgestellt?
Ich würde da, wenn ich da vielleicht nochmal einen kleinen historischen Abriss machen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, uns für nachrangige Unternehmensanleihen oder die sogenannten Corporate Hybrids zu interessieren. Also der Aufschlag war im Jahr 2016. Warum? Wir sind als Versicherer relativ finanzlastig aufgestellt. Also klar, in den ALM-Portfolios der Kollegen sind auch viele Financials. Und in den Spezialfonds, die ich verantworten darf, ist es eben so, dass die Financial-Quote doch sehr stark reglementiert ist, weil man nicht noch zusätzliches Finanzrisiko sich dort einkaufen möchte. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, gibt es denn irgendwas anderes, was vielleicht entsprechende Spread-Aufschläge mit sich bringt, aber in der Art und Weise, wie sich das kompensiert, interessant aussieht. Und dann sind wir auch in einer Kooperation mit Aramea, darf ich ja mal nennen, ein Manager hier in Hamburg, haben mal die Köpfe zusammengesteckt. Aramea hat eine sehr lange Expertise im Bereich Financial-Nachrang. Haben die Köpfe zusammengesteckt und haben dann daraus heraus sozusagen einen Publikumsfonds geboren, wo wir gesagt haben, wir legen den Fokus auf die nachrangigen Unternehmensanleihen, eben nicht auf Finanzanleihen, sondern auf nachrangige Unternehmensanleihen. Und wie können wir das ausgestalten? Ich gehe auch gleich darauf ein, wie wir das gemacht haben. Wichtig war dabei in der Gesamtkonstruktion, das war so ein bisschen die Brille des Versicherers, wir wollten ein Produkt haben, was im Durchschnittsrating mit Investment-Grade-Qualität aufhört. Das war uns ganz wichtig, weil wir bei den Bonitäten eben schon sehr darauf gucken, dass wir da auch vernünftige Emittenten im Portfolio haben. Also, was haben wir gemacht? Wir haben dann dementsprechend Universum gescreent, haben uns das genauer angeschaut. Und eins muss man ja wissen, vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zu Corporate Hybrids. Worum geht es denn da eigentlich, damit der interessierte Zuhörer das auch versteht? Corporate Hybrids sind im Gegensatz zum klassischen Finanznachrang keine Bail-In-Instrumente. Es geht nicht darum, dass der Regulator einem Unternehmen vorgibt und sagt, du musst die und die nachrangigen Bonds begeben und dafür wird dein Eigenkapital gestärkt. Das ist Quatsch. Das gibt es natürlich seit Lehman im Bankenbereich. Das ist auch verpflichtend für die Banken. Das hat aber im Unternehmensbereich überhaupt nichts zu suchen. Warum sind denn dann die Unternehmen überhaupt motiviert, solche Anleihen zu begeben? Das hat folgenden Grund. Man kann, also Corporate Hybrids sind sogenannte hybride Finanzinstrumente, weil man wenn man bestimmte Kriterien erfüllt bei dem Setup, also bei der Kreierung der Anleihe, weil man in eine gewisse Eigenkapitalanrechnung kommen kann, die von den Ratinggesellschaften akzeptiert wird. Ich sage jetzt mal ganz pauschal, wenn es gut läuft, bis zu 50% Eigenkapitalanrechnung. Und das macht es für viele Unternehmen interessant. Folgende Bedingungen müssten erfüllt sein unter anderem. Also zum einen sehr lange oder ewig laufende Laufzeit. Couponzahlung kann ausfallen oder verschoben werden. Und klar, wenn es richtig zur Sache geht und wir über einen potenziellen Default sprechen, dann kann es eben sein, dass das Geld weg ist, weil wir als Nachranggläubiger bei den Unternehmensanleihen unmittelbar vor dem Aktionär stehen. Das heißt, alle anderen sind vorher bedient und wahrscheinlich bleibt dann nichts mehr übrig. Das muss man wissen. Aber
ich versuche mal kurz zu übersetzen. Die klassische Anleihe wird in der Regel zuerst bedient, ist erstrangig. Sie korreliert nur mit Risiken, die der Anleihenmarkt zu bieten hat. Es sei denn, das Kreditrisiko ist sehr hoch und man hat irgendwie einen konjunkturellen Bezug. Aber die Nachranganleihe nimmt ja dann quasi in Teilen wirklich Eigenkapitalcharakter ein. Kann sie denn im Sinne einer Wandelanleihe dann irgendwann auch komplett zu Eigenkapital werden?
Nein, das ist
oder geht das nur der Anrechnung sozusagen?
Nein, es geht nur um die Anrechnung. Deswegen nochmal, das ist kein Bail-In-Instrument. Mhm. Es gibt bei Corporate Hybrids gibt es nicht die Möglichkeit, in Eigenkapital umzuwandeln. Dann würden wir über die sogenannten AT1s sprechen oder die Contingent Convertibles, also bei den Banken. Das sind wirklich verpflichtende Instrumente der Banken, die man eben nach der Lehman-Pleite und später eingeführt hat, um die Banken zu verpflichten, gewisse Kapitalpuffer aufzubauen. Da gibt es auch wirklich diskretionäre Eingriffsrechte des Regulators. Das gibt es bei den Corporate Hybrids alles überhaupt gar nicht. Also das muss man wirklich ganz scharf trennen. Und ich verstehe auch, und deswegen war es für uns auch interessant, weil wir möchten keine fremden Eingriffe haben des Regulators, sondern wir möchten, dass die Unternehmen selbst entscheiden, wie sie damit umgehen. In der Regel ist es so, diese Anleihen sind so konzipiert, dass sie natürlich mit einer sehr langen Laufzeit um die Ecke kommen. Es sind aber Call- oder Kündigungsrechte eingebaut. Das heißt, die klassische Ausgestaltung aktueller Markt ist so vielleicht 10 Jahre Non-Call 5. In der Regel ist es so, dass, und das muss ich noch erläutern, dass diese Anleihen zum erstmöglichen Call-Termin gekündigt werden. Warum? Weil die Eigenkapitalanrechnung der Ratingagentur dann wegfällt. Das heißt, ein Unternehmen ist schon aus Finanzierungskosten motiviert zu sagen, okay, wenn ich diese Anleihe, für die ich einen höheren Zins oder Coupon zahlen muss, nicht mehr als Eigenkapital anrechnen kann, dann ist es für mich ein normaler Senior Bond. Warum soll ich höhere Zinsen zahlen? Aus opportunistischen Gründen call ich. Dann gibt es noch so ein paar spezielle Spielarten. Ich will nicht zu tief einsteigen, aber man muss es wissen. Bei S&P gibt es eigentlich die strengste Anwendung bei der Anrechnung zu Eigenkapital. Es ist so, wenn beispielsweise ein Unternehmen Nachranganleihen ausstehen hat, Corporate Hybrids, und die Anleihe wird gecallt und nicht ersetzt, dann fällt die Eigenkapitalanrechenbarkeit für alle ausstehenden Nachranganleihen für dieses Unternehmen weg. Das heißt, da ist eine hohe intrinsische Motivation, das nicht zu diesem Fall kommen zu lassen. Und deswegen gucken wir sehr gerne bei den Selektionen, dass auch möglichst ein S&P-Rating dabei ist, weil man dann schon weiß, okay, die Unternehmen sind da wirklich motiviert.
Ja.
Darüber hinaus, was wichtig ist, wer kann denn überhaupt solche Anleihen begeben? Da sprechen wir hier nicht von kleinen Mittelständlern, also es soll nicht despektierlich klingen, sondern das sind namhafte Emittenten, die eine große Reputation haben am Kapitalmarkt, die in der Regel über ein sehr gutes Senior-Rating verfügen. Das ist Minimum Investment Grade, oft auch im Single-A-Bereich und höher. Und allein für diese Nachrangigkeit der Corporate Hybrid-Anleihe belastet die Ratingagentur die Anleihe mit einem Rating-Notch-Abschlag. Das heißt, wenn der Emittent mit einem Single-A-Rating kommt, dann sprechen wir halt nachher über einem dreifach B. Also immer noch Investment Grade, obwohl nachrangig. Und letzter Punkt, warum die Unternehmen immer sehr motiviert sind, die Anleihen auch zum ersten Call zu kündigen. Zum einen gibt es dann weitere Aufschläge, wenn die Anleihe weiterläuft, plus es geht auch um die Reputation. Das ist ganz wichtig. Man muss sich ja vorstellen, gerade solche großen Unternehmen wie Orange oder EMBW oder wie sie alle heißen, die im Nachrangbereich unterwegs sind, denen ist natürlich die Kapitalmarktreputation enorm wichtig, weil die haben ja nicht nur Hybrids zu refinanzieren, die wollen auch mit Seniors an den Markt, mit Commercial Paper oder. Und wenn ich die Investment-Community verstrecke, indem ich eine, ja, soll ich sagen, jetzt einfach mal dumme Maßnahme begehe, dann verschließe ich mir das Refinanzierungsfenster und das wäre nicht sinnvoll. Und deswegen ist es eigentlich sehr charmant, aus Investorensicht solche Anleihen zu kaufen, weil ich bekomme einen höheren Spread. Aktuell ist der zwar nur noch bei 130 Basispunkten, der war natürlich im Jahr 2022, 2023 über 200 Basispunkte und höher. Der ist schon stark gesunken. Nichtsdestotrotz, aktuelle Renditen, um das vielleicht mal zu sagen, wenn ich ein Hybrid in eine Hybrid investiere, ist sehr heterogen, aber um mal was zu sagen, wenn ich einen soliden Wert nehme mit Investment Grade auf Nachrangbasis, dann bekomme ich immer noch Renditen von über 4%. Und wenn ich beispielsweise einen Nachrangbond kaufe, wir können ja Bayer mal nehmen, kann man drüber denken, wie man will, aber um das mit einem Beispiel zu belegen, da bekomme ich Rendite sind knapp unter 6%. Ja. Und das finden wir attraktiv, weil wir natürlich auch, die Unternehmen sind transparent, wir researchen die mit eigenen Ratings, wir gucken nicht nur auf die etablierten Ratings, wir haben eigene Software, dann haben wir noch quantitative Tools, um eben das ganze Setup zu machen. Dann kommen wir zu einer Bewertung und alle Emittenten müssen sich quasi qualifizieren, unsere Kriterien matchen, um überhaupt erstmal aufgenommen werden zu können. Und filtern wir raus, wie das mit der Struktur ist. Fairerweise muss man sagen, das Hybrid-Segment ist natürlich ein bisschen belastet durch Unternehmen, die hauptsächlich so aus der Energie- oder Versorgerbranche kommen. Warum? Die haben in der Regel den höchsten Refinanzierungsbedarf. Wir mögen das aber, weil das auch ein bisschen reguliertes Geschäft ist und kann nur sagen, wir haben da über die Jahre sehr gute Erfahrungen gemacht. Um den Satz abzuschließen, weil ich ja eingangs gesagt habe, wir sind 2016 mit einem Publikumsfonds gestartet. Wir fanden diese Strategie für die Versicherung so interessant, also dass wir nachher da sogar noch eigene Spezialfonds aufgelegt haben. Und die auch seitdem, das wurde dann im Jahr 2018 initiiert, und die gibt es immer noch. Und wir sind da auch happy, dass wir das haben, dass wir uns dem Segment angenähert haben und da auch, glaube ich, auch eine vernünftige Kreditexpertise verfügen.
Wunderbar, das waren auch ganz viele Insights zu der Frage, was Nachrang Anleihen überhaupt wollen und was sie sind. Wenn wir das Portfolio an sich mal nehmen, und Sie haben schon gesagt, da gibt es einen Spread oder einen Renditeaufschlag. Wie funktioniert das Portfolio denn im Vergleich zu anderen Portfolio-Bausteinen, die Sie aus dem Anleihenbereich zusammenbauen können? Wie Staatsanleihen funktionieren und dass Staatsanleihen ein Fluchtort sind für unsichere Zeiten, zumindest meistens und zumindest für die meisten Länder, in denen wir normalerweise Staatsanleihen investieren. Das ist klar, dass sich höhere Kreditrisiken irgendwo auch an der Konjunktur orientieren. Weiß man auch, weil die Spreads darauf reagieren. Wie ist es bei Nachranganleihen? Kann ein Nachranganleihenportfolio ein Gesamtvermögen aus verschiedenen Anleihenbausteinen auch, also ich übersetze es mal sozusagen aus meiner Family Office Sicht, da, wo ich in die diskretionären Portfolios Nachranganleihen gesehen habe, und das war dann übrigens so ein Prozentsatz von 5-7 oder mal 12% Nachranganleihen, hat dann die Durchschnittsrendite des Portfolios wahnsinnig attraktiv ausgesehen. Dann haben Sie gesehen, okay, er hat wieder Nachranganleihen reingepackt. Das heißt, Sie sind gar nicht so richtig fasziniert davon, dass die Gesamtrendite durchschnittlich so hoch ist, sondern es sind eben die Nachranganleihen, die diese Durchschnittsrendite so hochhebeln. Aber Sie haben dann im Prinzip bei den diskretionären Portfolios immer Angst, dass genau da das Risiko steht, dass dann die Garagenfirma, der Garagenvermögensverwalter gar nicht richtig monitoren kann, weil er auch nicht die Manpower hat und auch nicht die Expertise. Wenn Sie das jetzt machen und sozusagen Spezialfonds in diesem Bereich auflegen, was für eine Rolle spielt dieser Baustein mit Nachranganleihen dann im Gesamtkontext des Anleihenportfolios? Hebelt dieser Nachrangbaustein die Gesamtrendite einfach nur nach oben? Oder gibt es auch sozusagen negative Korrelationen zu anderen Anleihenbausteinen?
Also eins haben wir während der Jahre bis 2016 festgestellt, ich glaube, das kann man auch so sagen. Aus unserer Sicht ist das ein super Diversifikator fürs Gesamtportfolio. Wir sprechen ja nicht nur über Credits, wir haben ja auch Staatsanleihen, wir haben internationale Anleihen, wo wir auch Fremdwährung-Exposure haben und so weiter. Und das ist ein super Baustein zur Ergänzung und wir haben da auch einen höheren dreistelligen Millionenbetrag insgesamt overall auch investiert, das kann man sagen. Und was wir eben festgestellt haben, ist Folgendes. Zum Beispiel die Duration ist ja auch ein Aspekt für das Corporate Hybrid Portfolio. Die ist aktuell bei knapp über 3 Jahren. Die ist aber aus meiner Sicht, ich will jetzt nicht sagen völlig zu vernachlässigen, das wäre jetzt auch nicht richtig, aber die ist weitestgehend zu vernachlässigen, weil was ist das Schlimmste, was einem Corporate Hybrid Portfolio passieren kann? Ja, okay, natürlich Defaults der Emittenten. Das schließen wir jetzt mal aus, weil ich schon in unsere Kreditanalyse auch vertraue und wir da wirklich gute Prozesse haben und das auch sehr intensiv machen. Aber was wirklich reinhagelt, ist, wenn wir eben sowas wie Anfang August, wenn wir halt am Aktienmarkt hohe Vola sehen, also sprich, es kommt zum Sell-off an den Aktienmärkten, dann sieht man eben schon, dass die Corporate Hybrids, sagte ich auch eingangs bei der Befriedigung, die letzte Stufe sind vor den Aktien und das merkt man auch. Dann fangen die an zu atmen, dann gehen die Spreads raus. Das bietet aber auch ganz, ganz oft Chancen. Das heißt, die reine Korrelation mit den Rentenmandaten, die ist gar nicht so gegeben. Ja, mit Kreditmandaten schon auch, aber mit anderen Mandaten gar nicht so, weil das kein Duration Play ist. Es ist ein Spread Play und sehr stark korreliert, finde ich schon, mit Aktienmandaten. Und da ergänzt das bei uns im Gesamtportfolio das sehr gut. Was wir aber eben sagen können, und da ist der Markt manchmal auch eben nicht so ganz rational, sagte ja, wir haben ein Investment-Grade-Durchschnittsportfolio overall. Und das, obwohl die Anleihen ja auf nachrangiger Basis dort drin sind. Ja. Das heißt, die haben schon zwei Notches. Was wir nicht machen ist, und das ist vielleicht ganz wichtig, wir kaufen nicht den Emittenten, der auf Senior-Ebene schon zweifach B ist und dann vielleicht runterrutscht auf Single B, sowas machen wir nicht. Unsere absolute Untergrenze für High Yield ist zweifach B-. Weil darunter gehen wir gar nicht. Es ist ein defensives Portfolio mit Emittenten, die alle aussprechbar sind, die gut researched sind, die gelistet sind, die über Market Cap verfügen. Das heißt, wir haben permanente Screenings, da sehen Sie auch schon, wenn sich was verändert. Und wir gucken nicht nur auf fundamentales Credit Research, sondern wir nutzen auch Quantsachen, CDS-Prämien, andere Geschichten, Aktienmarktvolatilitäten zusätzlich zu fundamentalen Research, um wirklich auch frühzeitig Trends zu erkennen. Und das vielleicht noch als Aspekt. Für uns ist super interessant, aufgrund des Tools zu nutzen, das fundamentale Rating von S&P, Moody's, wem auch immer, ist die eine Seite. Wenn aber unser Screening-Modell beispielsweise sagt, wir haben hier ein Single-A-Rating aufgrund unserer Parameter, Moody's sagt vielleicht, es ist aber nur ein dreifach B+, dann ist das für uns in Klammern gedacht, so eine Art Rising Star. Das heißt, da positionieren wir uns eher gerne, weil wir da sehen, dass die fundamentalen Rentengesellschaften, die eher so einen Blick in den Rückspiegel haben, tendenziell wahrscheinlich eher nachziehen werden. Und da gucken wir, und genauso funktioniert das in die andere Richtung. Mhm. Wenn wir eben sehen, Mensch, bei uns ist der Emittent eigentlich eher schon mal auf der letzten Rille, dreifach B- mit der Gefahr, dass es ein Downgrade gibt, dann faden wir das auch raus, wenn sich das im Screening... Also da haben wir wirklich einen ganz etablierten Prozess, wo wir wirklich in den Maschinenraum reingehen und gucken. Das erfolgt auch auf Daily Basis, wo wir immer sehen können, okay, qualifiziert sich der entsprechende Emittent noch für das Portfolio, ja oder nein. Und die, weil Sie ja sagten, ist das so ein Nischenprodukt. Hätten Sie mich 2012 gefragt, das war noch vor Auflage, gesagt, ja. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, ist so viel an Emissionen, Volumen vorhanden. Und es kommt auch immer mehr und es kommen auch neue Emittenten. Also aus meiner Sicht, und es sind auch Marktplayer im Markt, es sind ja nicht nur wir, auch andere große Unternehmen, die das für sich entdeckt haben. Das ist aus meiner Sicht ein richtig etablierter Markt, der aber wirklich von Marktplayern auch gespielt werden muss, die verstehen, was sie tun. Das ist nichts nach dem Motto, ach, ich habe ein normales Rentenportfolio, ich mische mal drei Hybrid-Anleihen rein, ich pimp mal meine Rendite und dann geht das schon gut. Sie müssen schon auch gucken, wie ist die Gestaltung dieser Anleihen? Wie sind die Backends? Was bei den Callrechten? Welche Aufschläge gibt es? Ist ein S&P-Rating da? Und. Also da sind auch viele Hausaufgaben zu machen. Deswegen empfiehlt es sich auch, wenn sich jemand dafür interessiert, meiner Meinung nach, das würde ich immer über eine Fondslösung machen, weil sie können das alleine gar nicht machen, weil auch Minimumstückelung teilweise 100.000 Euro oder 200.000 Euro bedingen. Darüber hinaus, letzter Aspekt, wir sind auch nicht rein europäisch fokussiert, sondern wir gucken sogar weltweit, aber um ehrlich zu sein, hauptsächlich USA, UK, Schweiz, auch Australien. Wenn sich dort Titel im Corporate Hybrid Bereich über unser Screening qualifizieren, dann kommen die auch mit rein. Mhm. Das Währungsrisiko, letzter Punkt, sichern wir aber ab, weil wir uns jetzt nicht nur zusätzlich als FX-Währungsmanager begreifen, sondern wir wollen ja die Kreditselektion herausstellen. Und deswegen gucken wir, ob sich das nach Hedge für das Portfolio noch rechnet, nach Hedge-Kosten oder eben nicht.
Verstehe. Und die größte Schwierigkeit, die ich sozusagen aus der Beobachtung dieser diskretionären Portfolios bei Nachranganleihen kenne, ist ja deren Illiquidität. Und wenn Sie jetzt als Spezialisten andere Häuser kennen, die in diesen Nachrangbereich auch investieren, dann brauchen Sie sozusagen einige OTC-Handelspartner, mit denen Sie dann reden können, wenn Sie in irgendeiner Form was umschichten wollen. Wie funktioniert das denn? Also das ist doch, also eigentlich ist es das größte Risiko aus meiner Sicht, wenn Sie so ein Portfolio haben, das ein bisschen riskanter aufgestellt ist, das konjunkturfühliger reagiert oder das vielleicht auch auf einzelne Unternehmensereignisse viel sensibler reagiert als die klassische Single-A-Anleihe von irgendeinem DAX-Konzern, dass Sie auch mal raus müssen. Und wenn Sie raus müssen als großes Haus, dann werden doch alle anderen hellhörig und sagen, was wisst ihr denn, was wir noch nicht wissen?
Ja, das würde ich ein bisschen einhegen wollen. Also zum einen muss ich mal sagen, ich hole noch mal ein bisschen aus in der Historie. Also früher, das klingt immer so, Opa erzählt vom Krieg, aber so ist es nicht. Ich habe ja ganz früher auch mal einen Trading-Background gehabt über die Banken. Da hat es mir sehr viel Spaß gemacht, über Bloomberg auch zu traden. Das habe ich selbst in den Anfängen des Portfolio-Management bei der Signalion Asset Management auch noch exerzieren können. Seit mehreren Jahren haben wir aber einen professionellen Trading-Desk. Da sitzen vier Leute, hochprofessionelle Leute, mit denen wir auch sprechen. Die sind ganz nah angedockt an uns. Es ist quasi ein Desk weiter. Und da gibt es natürlich, wenn wir mal aus einem Emittenten raus machen, dann ist das quasi eine EW-Order. Die drücken nicht aufs Knöpfchen und dann ist weg. So funktioniert es nicht. Sondern die kennen ihre Pappenheimer, die wissen gegebenenfalls, ob sie ansprechen müssen. Und sie können davon ausgehen, wir sprechen nicht nur mit vier Markthandelspartnern, sondern auf unserer Brokerlist sind eigentlich alle etablierten Namen, die man sich vorstellen kann, ob das nun US-Häuser sind oder UK oder deutsche Häuser. Und es ist ja, und das sagte ich ja eingangs, es sind ja in der Regel etablierte Unternehmen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie jetzt sagen, okay, EDF ist vielleicht auch wegen Nachhaltigkeit, Atomkraft, sonst was schwierig und Sie müssen es loswerden, Sie bekommen solche großen, namhaften Unternehmen relativ geräuschlos liquidiert. Also das geht. Und wenn es mal am einen Tag nicht geht, Sie machen das IW. Sie können das über mehrere Tage oder von mir aus auch Wochen faden. Es ist aber nicht mehr so wie IW früher.
Interessewarnt.
Es ist nicht mehr so wie früher.
Es hören auch nicht Anleihenhändler zu.
Ach so, ja, okay, sorry. mein Fehler. Nee, ist klar. Also von daher, unser Trading Desk ist da sehr professionell aufgestellt, kriegt das immer hin. Und wenn mal was nicht gehen sollte, dann wird das sofort adressiert. Dann gucken wir, ob wir eine andere Lösung finden. Aber ich muss ehrlich sagen, also ein Liquiditätsproblem bei den Hybrids, die wir jetzt haben, Stand jetzt, kann ich nicht feststellen. Wenn wir natürlich in eine Kreditklemme kommen, Extremszenario, dann sind aber außer Aktien auch alle anderen Marktsegmente schwierig. Dann können Sie nur noch Bunds und Treasuries machen. Alles andere wird dann schon schwierig. Das kann auch schon bei Peripheriestaatsanleihen losgehen, dass Sie eben Abschläge akzeptieren müssen. Aber das ist ein Extremszenario.
Was war denn der schwierigste Moment auf dem Nachranganleihenmarkt? Gab es einen, der systematisch, also für alle Nachranganleihen gleichzeitig in Europa oder in Deutschland, sehr schwer wurde?
Da müssten wir in die Historie zurück. Aus meiner Sicht, da hatte ich aber noch nicht die Portfolios, aber in der Historie, ich bin ja schon noch ein bisschen länger am Markt, muss wirklich sagen, nach Lehman, das war wirklich sehr herausfordernd. Da haben Sie wirklich gesehen, wie die Risk Manager oder das Risk Management in allen Banken, Versicherungen, Asset Managern aufs Knöpfchen gedrückt haben, das musste raus. Völlig unabhängig von dem wirtschaftlichen Hintergrund, der Gemengelage, da hieß es nur, nein, wir wollen keinen Nachrang, wir wollen generell keine Kreditrisiken haben, raus. Das sind natürlich, in so einer Marktphase, wir sind ja alle immer sehr prozyklisch unterwegs, das wissen wir ja auch. Normalerweise sind das Marktphasen, die ich persönlich liebe, weil das sind die besten Investments, die Sie machen, wenn Sie Zeit haben. Ja. Und wenn Ihr Risk Manager Ihnen auch noch Riskbudget einräumt. Das ist natürlich in dem Phasen nicht immer der Fall. Aber das sind eigentlich die besten Phasen, wo Sie sagen können, okay, ich habe ein View drauf, die Welt geht nicht unter. Und ja, es geht nicht in den nächsten 3 Monaten auf. Gucken Sie sich an, was 2009 passiert ist. Lehman ging in 2008 pleite. Alles wurde rausverkauft, zwangsrausverkauft. Ich kann mich noch erinnern, 2009 kamen dann so Senior-Anleihen von Daimler und BMW, da waren 9er und 8, 7, 8er Coupons drauf. Und die Nachranganleihen, die haben teilweise bei 30 oder 40 oder 25 gehalten. Und die haben dann hinterher eine Recovery gesehen. Auch Bankanleihen teilweise, da träumt man heute von. Ja. Das war aus meiner Sicht der schlimmste Moment. Ja, wir hatten auch viel Wohler während der Corona-Krise, aber es war sehr kurzfristig. Wir hatten auch Wohler im Jahr 2022. Aber da sind die Corporate Hybrids, wenn ich das vergleiche, so mit High Yield oder anderen Geschichten, relativ glimpflich noch aus der Sache hervorgegangen, muss ich sagen, von meinem Empfinden. Schlimmste war wirklich nach Lehman. Das war so ein Armageddon, muss ich ganz ehrlich sagen.
Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an Sie als, ich sage jetzt mal, wirklich leuchtenden Portfolio-Manager. Und ich erlebe das hier mit sehr viel Energie und Enthusiasmus. Haben Sie irgendeine nerdige Kennzahl, die man sich als Anleihenbeobachter oder Family Officer oder auch Investor mal öfter anschauen sollte, die vielleicht nicht immer so zuerst genannt wird, sondern die vielleicht trotzdem, dass sie jetzt so in der zweiten Reihe steht, sehr, sehr aussagekräftig ist?
Muss ich verneinen. Habe ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Auch kein Geheimtipp oder so, sondern Ich versuche, wie wahrscheinlich jeder Portfolio-Manager, mir immer das ganze große Bild abzuholen. Ich spreche auch gerne mit Kollegen von der Aktienseite, sage ich ganz ehrlich. Wir haben auch oft bei uns, bei der Signal Iduna Asset Management, haben wir Investor Relations oder die entsprechenden CFOs oder so auch mal da und sprechen dann zu bestimmten Themen von den Unternehmen, um noch einen Eindruck zu bekommen. Da platziere ich dann immer, auch mit dem Kollegen aus dem Team, platzieren wir dann unsere Fragen von der Bond-Seite. Und das rundet für mich immer das Bild ab. Ich will die Leute auch kennenlernen, die dahinter stehen und zu sehen, okay, passt das nicht. Und es kann sein, das kann durchaus mal sein, dass es vom Screening her alles super top ist. Aber wenn, Sie kennen das ja vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist, hat man manchmal so ein Bauchgefühl und sagt, irgendwie, ja, Kennzahlen sehen gut aus, aber irgendwie, ich kann mich irgendwie dazu durchringen. Ich kann es nicht offiziell begründen. Aber deswegen, nein, ich muss leider verneinen, so eine nerdige Kennzahl habe ich nicht. Bin aber auch gar nicht so unglücklich, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz so nerdig rüberkomme, sondern wie gesagt, für mich ist das große ganze Bild wichtig. Und auch gern mal mit einem Blick auch zum Aktienkurs, was da so passiert ist. Das ist für mich elementar. Und da versuche ich viel Zeit drauf zu verwenden.
Okay. Dann hätte ich noch eine allerletzte Frage, weil ich keine Kennzahl bekommen habe. Wenn Sie Ihre Assetklasse auf der langfristigen Schiene in Europa sehen und das latente Inflationsrisiko in Europa sich vor Augen halten, das ja momentan, wie gesagt, immer weiter ausgepreist wird. Es gibt ja langfristige Inflationserwartungen für über 5 Jahre, da baumeln wir so beim 1,8% rum. Also allein was die Absicherung gegen höhere Inflation aussagt, und das wird ja von intelligenten Menschen gehandelt, solche Preise, solche Sätze, müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Aber trotzdem mache ich mir persönlich sehr große Sorgen um die Inflation in Europa. Und wenn die Inflation wieder zurückkommt und wir uns irgendwie bei Inflationsraten von vielleicht um die 3% einpendeln oder 3,5. Was heißt das für Ihre Anlageklasse? Und was heißt das vielleicht auch für die Notwendigkeit für Unternehmen oder auch für Staaten, mehr inflationsindexiert oder gelinkte Anleihen zu begeben? Ja. Das für mich ist das immer so ein Nischenthema, das ab und zu mal so mitgespielt wird. Aber eigentlich ist es den Leuten die allermeiste Zeit egal gewesen. Historisch haben wir auch keine große Notwendigkeit gehabt, zumindest seit wir diesen Beruf ausüben, in inflationsindexierte Anleihen zu investieren.
Gut, vielleicht 2 Aspekte dazu. Ich muss sagen, okay, ein ausgewiesener Experte für die Linker bin ich jetzt nicht, sage ich ganz ehrlich. Haben wir so auch nicht exzessiv benutzt, auch nicht, weil das kam einfach dann auch zu schnell, auch für uns. Und natürlich muss man sich damit auseinandersetzen und hat sicher auch seine Daseinsberechtigung. Ich bin aber, was das anbelangt, also ich habe auch schon meine Bedenken bezüglich der Verschuldung und dass ich das mal materialisieren könnte. Ganz so negativ bin ich nicht, weil ich glaube, es werden immer schon bestimmte Dinge einem einfallen, wie man damit umgehen kann, auch seitens der Politik oder der Zentralbank. Nichtsdestotrotz, was heißt das für meine Assetklasse? Da ich davon ausgehe, dass eine Assetklasse wie Corporate Hybrids im Schnitt eigentlich so 4,5% generieren sollte, sagen wir mal vielleicht bis 4% runter auf lange Sicht, könnte ich bei einer Inflation, sagten ja 3% oder so, sogar da halbwegs vernünftig auch noch mit leben, weil es bleibt dann zumindest noch was übrig. Weil das Profil, was ich habe, ist, natürlich könnte man sagen, ja, dann kauf Aktien, aber das Profil, was ich habe als Corporate Hybrid Anleger, ist eigentlich, wenn man so will, Aktien mit angezogener Handbremse. Ich komme eine schöne Carry, muss mir keine Sorgen machen, die Bonds werden gecallt, ich bekomme das Geld zurück. Bei der Aktie weiß ich ja nie, was mich da erwartet. Kann gut gehen, in der Historie geht das auch gut mit den langfristigen Renditeversprechen, aber ich persönlich schlafe da oder wir auch im Team schlafen da deutlich angenehmer, weil wir wissen, was wir selbst researched haben, was wir verantworten können und wie wir gewisse Dinge aussteuern. Und wenn man da eine 4 oder 4,5 über lange Frist draufsteht, dann sind wir da durchaus zufrieden mit.
Ich hoffe, dass Ihre Kollegen aus dem Aktienresearch auch einen ruhigen Schlaf haben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, das war richtig spannend, das war toll. Und lieber Demopoulos, wenn wir das nächste Mal irgendwelche Interaktionen am Anleihenmarkt haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir nochmal sprechen.
Sehr gerne, komme ich sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Hammes. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.